Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer, ich bin mir ganz sicher, das wird eine lecker andere, lecker anders Episode. Denn heute bin ich im Podcast mit Adrian von Warensfeld. Hallo Adrian.
Hallo Anouk.
Ich habe mich letztens zum ersten Mal live mit dem Alexander Freise getroffen, mit dem ich auch schon mal ein Podcast-Interview geführt habe hier. Und habe zu ihm gesagt, Alexander, ich möchte unbedingt mal ein Vipassana machen, Vipassana. Und da hat er gesagt, ja, dann musst du aber mit Adrian in Kontakt kommen. Und so, zack, sind wir jetzt beide hier direkt im Gespräch miteinander. Und bin ich total gespannt, was du mir erzählen wirst. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, kannst du dich ganz kurz vorstellen.
Okay, ich bin Adrian von Warensfeld und wenn es über Vipassana geht, seit 16 Jahren unterrichte ich Vipassana Retreats. Seit 20 Jahren mache ich nichts anderes und in ein vorheriges Leben habe ich in die Niederlande, ich bin Niederländer, aber das hört man wahrscheinlich, habe ich in die Niederlande als Unternehmer, Unternehmensberater unter anderem Unternehmen aus die osteuropäische Länder geholfen, auf die niederländische Markt zu operieren. Mhm. Und da die Kontakte mit Vertragspartner aufzubauen und ein Netzwerk aufzubauen und die Arbeitserlaubnis und zu organisieren und die Aufenthaltserlaubnis zu organisieren. Mhm. Ja.
Spannend. Also eigentlich auch, ich ja, habe ja auch einen Switch in meiner Karriere gemacht, aber du eben auch so einen richtigen Switch. Wie ist es dann nach Deutschland? Also wie hat der Weg dich dahin begleitet? Wie ben je dan naartoe gekommen? En inderdaad, ja, ich finde jouw accent natürlich geweldig. Die had ik eigenlijk ook graag in het Duits. Leider nicht. Wie hast du die Sprache gelernt? Nimm uns mal mit auf deine Reise.
Naja, Deutsch lernt man als Niederländer von meiner Generation aus der Sendung mit der Maus und später von Tatort und der Alte. Ja. Und wenn man dann so wie ich Soziologie studiert, dann kommt da noch Durkheim hinterher und eine ganze Reihe an andere, an andere Texten in Deutsch oder Hesse.
Ja. Da lernt man vor allem, wie lang die Sätze sein können, ne, wenn man Hermann Hesse liest, aber gut.
Ja, zum Beispiel, ja, genau. Also Deutsch lernen ist eigentlich, also ist eigentlich für einen Niederländer was ganz Natürliches, denke ich. Nur sprechen wir dann ein. Mein Vater hat es Steenkolenduits genannt. Ja, also es ist, man hat als Holländer sehr schnell den Eindruck, dass man Deutsch sprechen kann. Und die Deutschen haben auch, anders als die Französen, ich habe auch ein paar Jahre in Frankreich gewohnt. Und in Frankreich ist es, wenn du ein grammatikalischen Fehler machst in deinem Satz, dann schauen die dich an mit, entweder du versuchst es nochmal oder ich laufe jetzt weg. Und in Deutschland ist es eh so, du fragst, kannst du mich besser verbessern, damit ich ein bisschen weniger Fehler mache. Und nee, das Letzte, was wir wollen, ist verbessern, weil es ist so lustig, was du mit Deutsch machst. Und also man hat als Niederländer in Deutschland die Schwierigkeit, besser Deutsch zu lernen, weil man schnell den Eindruck hat, ja, ist gut, die verstehen mich. Und man wird oft falsch verstanden. Was ich wahrscheinlich noch immer.
Ja, spannend, was du sagst. Ja, ich glaube, der Perfektionismus, der ist eher im geschriebenen Wort als im gesprochenen Wort, ne, zurückzufinden, oder?
Ja, ich kann gar nicht schreiben. Auch nicht in Nederlands.
Ich glaube, das teile ich mit dir, Adrian, irgendwann. Nachdem man so zweisprachig oder dreisprachig unterwegs ist, irgendwie verliert man dann jegliche Kunst, sage ich jetzt mal fast. Aber wie ist es denn gekommen, dass dann Deutschland, ja, ihr könnt das Deutsch sprechen, of ihr versteht es, ihr habt Televisie gekeken. Maar hoe ging der Weg de Grens over?
Dat is alles heel toevallig, niet gepland gegaan. Meditatieland is Nederland een klein land. En het zijn kleine groepjes en het is allemaal heel goed geregeld. En daar is voor mij niks ontstaan. Und in Deutschland haben sich einfach die Möglichkeiten ergeben, die Einladungen. Da waren die Praxisgruppen, wo ich einen guten Anschluss hatte. Da kam irgendwann die Frage, willst du ein Vipassana-Retreat organisieren? Und von dort ist der Rest automatisch gelaufen.
Ich finde das sehr spannend, weil so ein Retreat, und vielleicht kannst du ganz kurz auch für die, die das jetzt nicht so kennen, kurz erklären, was das ist, aber das läuft ja auch über Sprache letztendlich, oder? Und über Reden, könnte ich mir so vorstellen. Oder vielleicht
ich bin der
nicht.
Einzige, der redet. Ja, und ich sage so wenig wie möglich. Aber es läuft über Sprache. Und es ist sehr wichtig, dass die Sprache sehr, sehr genau ist. Was passiert in so einem, also erstmal Meditation ist ein ganz breites Begriff. Das ist ein Begriff so breit wie Sport. Ne? Und da ist Kickboxen, Fußball und Schach, ist alle drei Sport. Ja? Und so ist es auch mit Meditation. Es ist ein sehr breites Begriff. Und was ich mache, ist eine Form von buddhistischer Meditation, nämlich der Einsichtsmeditation oder Vipassana. Und sogar Vipassana ist noch ein sehr breites Begriff. Also es gibt unterschiedliche Lehrer, unterschiedliche Schulen, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Was ich mache, was wir machen, ist, wenn du in all deinen Bedürfnissen versorgt bist, neem ein Pauschalurlaub an ein 5-Sternen-Ort. Du bist in all deinen Bedürfnissen versorgt. Es wird nichts von dir erwartet. Also da ist niemand da, die sagt, hast du das schon gesehen, hast du das schon gemacht? Du fühlst dich sicher, also unbedroht. Und was passiert, wenn du das eine langere Zeit erlebst? Und dann nicht in einen Ort mit einem Unterhaltungsprogramm, sondern an einen Ort mit einem ganz einfachen Tagesablauf. Von morgens um 6 sitzt du auf die Matte, du sitzt 53 Minuten oder du liegst oder was immer du brauchst in einen Raum, die dir, du hast 4 Quadratmeter und du kannst einfach sein, so wie du willst. Du kannst von mir aus ein Sofa mitnehmen und auf ein Sofa sitzen. Und dann hast du 7 Minuten für deine persönlichen Bedürfnisse, kannst du vielleicht zur Toilette gehen, was trinken, dich ein bisschen strecken oder ein Rund um Haus laufen. Und dann kehrst du wieder zurück. Und so gibt es dann ein Programm durch den ganzen Tag. Mit 3-mal am Tag eine Stunde, um zu essen. 1-mal am Tag ein Stündchen, um zu laufen. Und 1-mal am Tag abends ein Vortrag, wo ich versuche, ein bisschen zu erklären, was wir eigentlich am Tun sind. Und der Rest von der Zeit wirst du nur immer wieder erinnert, da ist ein Körper da, der Körper atmet. Spürbar. Und in einige Tagen kommt der Aufmerksamkeit dann zur Ruhe in der Atemspüren. Und wenn der Aufmerksamkeit da zur Ruhe kommt, wird es möglich, etwas mehr von deinem Körper zu spüren. Und du wirst dann immer wieder an der Hand genommen in eine geführte Meditation, wo du vielleicht spürst, wie diese Bauchatmung funktioniert, wie Brustatmung funktioniert, Nasenatemwegen. Oder spürst du dein Herz zwischen deinen Lungen? Das kannst du jetzt vielleicht nicht spüren. Aber wenn du aufstehen würdest und du rennst 5 Minuten so schnell wie möglich, so schnell wie du kannst, und du stellst dich hin, dann spürst du, wie dein Herz pocht. Mm. Dann spürst du, wie dein Blut pulsiert. Und du lernst, das in Ruhe zu spüren, und du lernst, die Verdauung zu spüren. Und irgendwann ist so viel Körperbewusstsein da, dass da eine Distanz entsteht von deinem Denken. Dass du nicht mehr primär die Denkerin bist oder die Planer bist, sondern du bist viel mehr die Fühlerin, du fühlst. Und von dort kriegst du dann Zugang zu, was immer in deinem Körper spürbar ist, das nicht aus das Fleisch kommt, sondern aus Reaktionen auf, was du hörst oder denkst, kriegst du Zugang zu deinen Stimmungen und so kannst du dann deine Gedanken beobachten. Und was dann passiert, ist verdammt interessant. Weil dann bist du... dann bist du ein neutraler oder mehr oder weniger neutraler oder mindestens mit deiner Stimmung vertraute, neutrale Beobachter von deinem Denken. Mhm. Und da fängt sich an, deine Lebensgeschichte zu verändern. Da kannst du dich neu einordnen in, warum bin ich eigentlich hier und was will ich eigentlich? Was da passiert, ist, dass das Drama wegfällt. Mhm. Also Menschen, die das eine Weile üben, und eine Weile sind nicht ein paar Wochen, ja, sondern ein paar Jahren, was da eigentlich bei allen passiert, ist eine Entdramatisierung von das Leben.
Wie spannend. Ich frage mich gerade, misschien degene die naar ons luisteren ook, kan iedereen dat? Misschien vraag 1 en vraag 2. Je zegt dat het drama gaat af, maar ik zou me kunnen voorstellen, ik kom bij jou in 10 dagen, hè, volgens mij is zo'n sessie.
Ja, of 5.
En dan zit ik misschien met allerlei gekke gedachten die ik eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Want ik wilde ook graag ons drama hebben. Maar wat doe ik dan 5 of 10 dagen als het maar blijft zenuwen werken of negatief of iets dergelijks? Also, dat zijn zo 2 vragen die mir sofort irgendwie einfallen. Ja. Kun je daar wat op zeggen?
Ja, die Befürchtung ist oft da, aber es bewahrheitet sich fast nie. Weil die ganze Setting ist nicht die Setting von ich sitze da und ich denke nach über meine Probleme und ich bohre mich immer tiefer in meine Probleme hinein, sondern ich sitze da und alles ist da, um klar zu haben, das ist etwas, was ich denke. Das ist ja gar nicht da am Moment. Diese Setting ist gar nicht aktuell. Und was passiert ist, dass Menschen zwar mit dieser Befürchtung anfangen, aber es ist eine große Seltenheit, dass danach mehr als 2, 3 Tagen, 4 Tagen noch viel übrig ist von dieses, ich muss erst dieses Problem lösen oder erst diese Entscheidung treffen. So.
Wat spannend. Er kommen sowohl Nederlanders naar jou als Duitsers? En zo ja, zie jij verschillen? Also gibt es Unterschiede dann vielleicht auch, wie jeder in Kulturen damit umgeht?
Die Teilnehmer kommen aus dem deutschen Sprachgebiet, weil der Sprache schon sehr wichtig ist. Und zwar eigentlich überall, wo Deutschsprachigen sind. Mhm. Da sind eine Handvoll Niederländer dabei gewesen, das ist zu wenig, um das zu quantifizieren, um zu sagen, Niederländer machen das so und... Mhm. Niederländer in Meditationsland, das ist alles ganz niedlich. Fast alles.
Okay.
Also wenn ich niederländische Vipassana-Lehrer höre oder niederländische Meditationslehrer höre und ich höre das schon ein bisschen aus dem deutschen Geist, denke ich, dann hat das sehr schnell ein Jip und Janneke Gehalte. Und ja, es ist sehr niedlich und sehr...
Fehlt dann der Tiefgang da, Adrian? Of,
nee, das will ich nicht sagen.
Das nicht?
Nee, Jip und Janneke können auch ganz tief.
Mhm. Das ja, ich denke, Jip und Janneke hat ein Tal zu lernen, weil das sagen wir ja auch, ne, dass man Jip und Janneke Tal versteht. Das ist eben einfach gehalten, oder? Ja, darum dachte ich, ne, das könnte vielleicht zu simpel sein dann.
Na, die tiefe Sachen gehen auch einfach.
Ach, das finde ich ja eine interessante Contradiction irgendwie, ne? Tief und doch einfach.
Na, es ist, ich war Novize, das ist so das erste Stadium von einem Mönch bei Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Und der vermittelt fast das ganze Buddhismus in Jip und Janneke Sprache. Und der kriegt es wirklich hin, um sehr, sehr tiefe buddhistische Lehrstellungen zugänglich zu machen in einer Sprache, die für Jugendliche verständlich ist. Das heißt nicht, dass Jugendliche es verstehen können. Weil wenn die Lebenserfahrung nicht da ist, wenn die Tiefe in die Erfahrung nicht da ist, dann kannst du es nicht verstehen, nicht nachempfinden, nicht erfahren.
Ist der Buddhismus, ist das grundlegend, sage ich jetzt mal, für Meditation und Vipassana? Oder also wie verhält sich das? Weil es erscheint mir auch irgendwie so verbunden miteinander zu sein, oder sehe ich das nur so?
Naja, es beruht auf einem Vortrag von Siddhartha Gautama, der Buddha. Ein Vortrag an eine Marktstadt. Und wahrscheinlich gehalten vor einem Publikum aus nicht nur München, oder Mönchen und Nonnen, sondern auch die Haushalter in so einer Marktstadt. Ne? Menschen, die eine Familie haben, Raten zahlen oder Mitarbeiter haben und so weiter. Menschen in Positionen von Verantwortung. Und es war aber der Buddha oder irgendwas im buddhistischen Rahmen. Und es sind auch buddhistische Werte. Also man könnte, es gibt im Buddhismus die drei Daseinsmerkmale. Mhm. Und das ist, nichts ist unveränderlich, alles ist im Wandel. Und es ist nicht persönlich, es gibt kein abgetrenntes Selbst in nichts, ein abgetrenntes Selbst. Und in alles ist auch nicht rundlaufen. Also es gibt nicht der Idealzustand, die man erreicht und dann ist nur noch Harmonie da. Oh. Und alle buddhistische Lehren müssen in Einklang sein mit diese drei Daseinsmerkmale. Oh. Und dann gibt es unterschiedliche Wegen, von wie setzt man das um. Oder die andere Weg, um daran zu gehen, ist der erste Vortrag von der Buddha, ist... Es gibt im Leben Sachen, die laufen nicht ganz rund. Nou, das wissen wir alle. Ja, das ist der erste edle Wahrheit. Ja. Und der zweite edle Wahrheit ist, es ist möglich wahrzunehmen, wie dieses nicht ganz rundlaufen aufkommt. Mhm. Wie es entsteht, was da zusammenkommt, damit es nicht rundläuft. Das ist die zweite edle Wahrheit. Und es ist möglich, um wahrzunehmen, wenn du dran bleibst, wie dieses nicht ganz rundlaufen sich auch wieder auflöst. Das ist die dritte edle Wahrheit. Und wenn du so dran bleibst und wenn du es oft das machst, dann wird es möglich, einen Weg zu finden, den Weg zu sehen, zu erkennen, wie dieses nicht ganz rundlaufen, so vielleicht nicht mehr aufkommt. Das ist die vierte edle Wahrheit. Mhm. Und das ist das Herz von der Buddha-Lehre. Und dieser Vortrag über Vipassana endet mit diesen vier edle Wahrheiten. Und die ganze Vortrag, die ganze Vipassana-Praxis ist wie eine Art Vorbau. Weil du hast es jetzt gehört, vier edle Wahrheiten, okay, na, verstanden. Aber damit ändert sich nichts in dein Leben.
Und das was Thema Vipassana verstanden ist auch ein großes Wort.
Genau, und verstanden gehört, ist auch ein...
Maar of ich es echt so sagen könnte, auch echt begrijpen, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja.
Ja, es ist erstmal ein sehr oberflächliches Verständnis. Mhm. Und Vipassana ist von, okay, dann lern das mal in dein Körper... wahrzunehmen, lern das mal in deine Gefühle, lern das mal in deine Stimmungen wahrzunehmen, lern das mal in dein Denken wahrzunehmen. Mhm. Das ist alles innerlich. Und lern es dann auch mal äußerlich bei jemand anders wahrzunehmen. Und lern es dann auch mal innerlich und äußerlich in der Interaktion wahrzunehmen. Es ist eine Art buddhistische Betriebsanleitung Mensch.
Ongelooflijk. In een wereld waar we binnen 3 seconden besluiten, past die partner bij me of niet, hè? Via al die partnerschaftstools die je hebt, of waar we kijken op Instagram of TikTok, alles, ne, die aufmerksamkeit immer kürzer wird, is het mogelijk om zo lang met je gedachten ergens erbij te blijven? Dat vraag ik mij af. Het lijkt zo niet van deze tijd op de een of andere manier.
Ik vind het een belangrijk aspect van het antwoord op deze tijd. Mm. Also we zijn ons aan het... we zijn ons aan het afgeven. Mm-hmm. Und so wie wir zum Beispiel die Navigation ausgelagert haben an ein Gerät, was für uns navigiert, ein Programm, was für uns navigiert. Und wenn wir das eine Weile gemacht haben, würden wir feststellen, dass wir nicht mehr navigieren können, so wie wir könnten. Mhm. Und dann hast du die Partnerwahl genommen. Ich denke, dass die Städtler und sicher die etwas gebildete Städtler ich denke, dass mehr als die Hälfte von den neuen Bekanntschaften da online entstehen. Mhm. Und in Deutschland ist der Hauptanbieter da ist Parship, denke ich. Und jetzt ist es noch so, dass du zu Parship gehst und da gibst du dann Informationen über dich und Informationen über was du die suchst und dann kriegst du Vorschläge und du swipest durch die Vorschläge hin und du wählst dir was aus und das funktioniert oder das funktioniert nicht. Aber Parship in einigen Jahren, in 5 oder 10 Jahren, gekoppeld an die Information, die entweder in die sociale media oder in Google da ist, kunnen dazu führen, dass Parship dir nicht nur anbietet, ich habe einen Partner, die bei dir passt, sondern Parship könnte dir auch anbieten, ich habe einen Partner. Und damit hast du 2 super interessante Jahre und dann wirst du 1 oder 2 Jahre lang Streit haben und dann trennt ihr euch wieder. Ja? Hab ich, statistisch. Ja? Aber ich habe auch einen Partner für dich, damit wirst du den Rest von deinem Leben zusammenbleiben und eine erfolgreiche wirtschaftliche Einheit führen. Willst du das? Oder hast du lieber einen Partner, womit du und so weiter? Und die Information wird mit Big Data allmählich verfügbar. Ja? Und da kann man darauf warten, dass uns das angeboten wird. Und wir bewegen dahin, dass, so wie jetzt kaum noch jemand auf die Gedanken kommt, selbst zu navigieren in einer neuen Stadt. Ja? Irgendwann kaum jemand auf die Gedanken kommt, selber in die Kneipe zu gehen, um mal zu gucken, ob da was sitzt an der Bar.
Und dann aber in deinem Business wird man, ich sage jetzt mal, zurückgeworfen, vielleicht dann wieder zum Ursprung, zu sich selbst, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen oder mit seinen Gedanken, seinem Körper. Das scheinen 2 unterschiedliche Welten für mich dann irgendwie zu sein.
Genau, Vipassana ist, denke ich, ein Teil von das Antwort, weil wo das hinführt, ist, da ist niemand mehr da. Also wir haben uns als Mensch aufgegeben. Wir werden einfach das, was mitgeführt wird, oder das, was noch die Illusion hast, dass du Entscheidungen triffst, aber du wirst eigentlich geführt. Und was Vipassana tut, ist, es hilft dir, es nimmt dir an der Hand, um dich aus alles rauszunehmen, also aus deinem persönlichen Drama, aber auch aus dieser digitalen Welt, und aufzuwachen in, was ist eigentlich da? Was beobachtet eigentlich? Was nimmt eigentlich Entscheidungen? Ja, wer oder was ist eigentlich da? Und um dich da zu festigen, bist du da, und das sehe ich in Menschen, die das, sag mal, Jahren üben, irgendwann ist das unerschütterlich. Da kann passieren, was passiert. Ja. Aber es reißt dich nicht mehr weg in, da ist ein Exemplar Homo sapiens da, es hat einen Namen, es hat eine Geschichte, aber letztendlich bin ich das nicht, sondern dadurch nimmt etwas wahr und ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß schon, was es nicht ist. Und es ist nicht Adrian. Ja? Es ist auch kein Niederländer oder Deutscher.
Ja, spannend, ist tiefer als das. Aber vielleicht, also wenn ich da ganz kurz drauf einhaken darf, uns wieder ins Weltliche nochmal zurückgucken, was hat dir denn als Niederländer geholfen, auf dem deutschen Markt das so anzubieten oder das vielleicht lecker anders vielleicht auch zu machen, als das andere das machen?
Ja, ich finde lecker anders wirklich ein köstlicher Wortfund, weil genau das ist, was passiert. Alle Niederländer haben einen Spielvorteil daraus, dass wir aus dieser niederländischen Sprache und aus dieser niederländischen Kultur in Deutschland kommen. Und die Deutschen, die mögen einfach Niederländisch und sie mögen Niederländer. Sie denken, dass wir freundlich sind und dass wir offen sind und direkt und lustig. Also wir haben einfach einen riesen Vorteil.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das Image, ne, dass Nederlandisch und Duitsers hebben gewoon echt van voordeel kan werken. Maar dat mag natuurlijk ook zo blijven. Hè? Dus daar mogen we, mogen we verder aan werken.
Ja, en zoiets als lekker knuffelen. Dus elke Deutschsprachige, die lekker knuffelen entdekt, was damit gemeint werd, ja, die had een Zugang zu einer andere Welt. Ja, also ich sehe es als einen Vorteil. Ich habe auch nicht so viele Integrationsschwierigkeiten hier. Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Also die Großeltern von meinem Vater Da war das Haus eingefordert während der Krieg und die hatten da so ein Geschoss aufgebaut im Garten am Stadtrand und die haben den Krieg im Keller verbracht mit die Familie. Also zum Glück brauchte die Familie nicht weg. Und meine Großmutter ist aus dem Krieg gekommen mit: Ich spreche nie mehr Deutsch. Ja, kein Wort. Und dann kommt da ein Enkel mit einer deutschen Freundin zurück, was irgendwann mal passiert ist. Da zieht ein Enkel nach Deutschland. Das war nicht ganz einfach, so. Aber ich merke selber, dass ich diese Widerstand nicht fühle, dieses Problem nicht fühle. Ich finde diese Kriegsvergangenheit, die finde ich auch spannend. Ich finde es lustig, um damit zu spielen. In Vorträgen und in... Man kann als Holländer auch Sachen sagen, die kann man als Deutscher nicht sagen.
Zum Beispiel? Ja. Also kannst du es konkret machen?
Naja, man kann über Onkel Adolf sprechen, ohne dass man direkt in Schwierigkeiten gerät. Mhm. Ja, man kann sagen, ich lese überall diesen Text Ausländer raus und ich frage mich dann, wohin? Ja? Nein, Nazis raus, nicht Ausländer, Nazis. Nazis raus, wohin? Wir haben sie in den Niederlanden schon mal auf Besuch gehabt und das war kein Erfolg. Ja? Die Polen, die warten auch nicht auf die nächsten Nazis. Die Österreicher haben ihre eigenen Nazis. Wohin? Und das kann man als Niederländer sagen, ohne dass da irgendwie eine Ladung drauf gelegt wird. Und als Deutscher kann man nicht sagen, weil man hätte besser wissen sollen.
Ist Humor etwas, also zum einen, was man, ich sag jetzt mal, vielleicht mit in diese Meditation mit reinnehmen kann, aber eben vielleicht andererseits auch, was uns Deutsche und Niederländer voneinander unterscheidet?
Ja, das sind natürlich sehr pauschale. Also ich finde zum Beispiel Volker Pispers, der macht zwar nichts mehr, aber der hat ein sehr schönes Programm gemacht, das finde ich lustig. Und es gibt so ein paar andere, aber vieles, was in Deutschland lustig gefunden wird, finde ich eigentlich nicht so lustig. Aber das ist mit niederländischem Humor auch der Fall.
Ist wahrscheinlich mehr eine Persönlichkeitsfrage als eine kulturelle Frage.
Ja, ich denke im Schnitt, also ich habe auch nicht so viel Kontakt in den Niederlanden. Also ich bin seit 20 Jahren weg und bei genauer Betrachtung eigentlich seit 40 und war immer wieder da für Familie und Freunden. Und das echte Kontakt, was ich mit den Niederländern habe, ist in der Albert Heijn. Weil wenn ich in den Niederlanden bin, gehe ich gerne in der Albert Heijn und kaufe da so ein paar Sachen, die ich hier nicht bekommen kann. Und
zum Beispiel, was kaufst du?
Meine Frau Kati hat ganz gerne Stroopwafels.
Lecker, natürlich.
Und ich nehme immer Hagelslag mit. Und meestal ook die blauwe en roze muisjes.
Oh ja,
want dat vind ik zo'n leuk verhaal. Ik vind die dingen niet lekker, maar ik vind zo'n leuk verhaal.
Totaal.
Ja, dus dan doe je dat op een beschuitje en dan vertel je van: nou, als iemand geboren is, dan krijg je dat. En dat vind ik grappig.
Ja, dan, maar wat je dat zegt, daar kan ik me gar niet voorstellen dat er ook zo'n Deutsches Pendant zu gibt. En daarom, ja, inderdaad, ik mag het ook zeer, zeer gerne om. Um beim Albert Heijn Boodschappen zu tun und gerade insbesondere den rosanen und blauen Hagelslag.
Ja, was mir auffällt, was anders ist, ist, in der Albert Heijn ist es normal für Menschen, um miteinander zu sprechen. Also wenn man irgendwie in der Nähe ist und man will irgendwas aus dem Regal nehmen und jemand anders ist da, dann in Deutschland wartet man oder man schiebt jemand zur Seite. Aber man kommuniziert in der Regel nicht. Und in Albert Heijn kommuniziert man in der Regel. Ja. Man grüßt. Man grüßt Menschen, die man nicht kennt. Man macht ein Praatje an der Kassa. Und ich mache das in Deutschland auch. Aber ich merke, dass das nicht so... dass das nicht so normal ist als in den Niederlanden. Das ist ein Unterschied.
Ich habe das zufällig, jetzt wo du das sagst, ich war letzte Woche und mit meinem Mann beim Rewe und habe zu ihm gesagt, boah, ich mag Auberginen, aber ich kenne eigentlich überhaupt gar kein gutes Auberginenrezept. Kennst du denn eins? Weil bei uns kocht mein Mann zu Hause, ich bin nicht so eine gute Köchin. Und er sagte, nee, ich weiß es auch nicht. Und dann war da eine Frau, die war eigentlich mit was anderem beschäftigt und dann dreht die sich zu uns um. Wir haben in der Tat, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich im Supermarkt ein Gespräch geführt habe. Die hat mir dann in der Tat Rezepte mitgeteilt und dann kamen wir von Hautje Opetstok hier und haben uns wirklich sehr, sehr lange unterhalten. Ich fand es in der Tat bemerkenswert. Jetzt, wo du das ansprichst, ich glaube, in der Tat, zou ein Verschil können sein.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillen. Wat ik lastig vond, was, zodra je met officials te doen hebt in Duitsland, dan wordt het heel erg belangrijk om dat met sie te doen en zo. Mm-hmm. En ich hab ja mit Sitzen in die Niederlande immer noch so das Idee von, na, das machen wir eigentlich nur mit der Koning und mit Menschen, die wir nicht mögen.
Genau.
Und alle anderen werden geduzt. Ja? Und ich erinnere mich noch, dass ich relativ am Anfang mal bei einer Kontrolle mit Polizei und ich war da ganz, waren zwei junge Kerls und ganz natürlich mit du und meine Freundin, die dabei war, die war echt von Adrian, das kannst du echt nicht machen, du musst echt sie sein. Und okay, jetzt habe ich das natürlich gelernt. Ich finde es noch immer ein bisschen komisch.
Ja. Es schürt mehr Abstand oft, ne, als dass es verbindet, könnte ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich gerade in deiner Welt ist ja gerade die Verbindung so wichtig, ne? Und wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal, die Beziehung, ne, die man zu sich selbst führt, aber wahrscheinlich auch mit anderen. Weil wie viele Leute, vielleicht das nochmal ganz kurz gefragt, mit wie vielen Leuten machst du so Sessions? So ist man da in einer kleinen Gruppe oder
wir haben ein Haus.
Wenn man sich nicht unterhalten darf, unterhalten die sich irgendwann auch miteinander oder ist es nur Schweigen?
Am Ende. Am Ende wird gesprochen, der letzte Abend meistens. Also wir haben ein Seminarhaus in der Nähe von Koblenz und geben da 100 Tage pro Jahr Retreats, 4-, 5- oder 10-tägige Retreats. Und wir haben immer 20 Teilnehmer. Also jeder hat ein eigenes Zimmer und so weiter. Also das sind per Jahr, sind das, weiß ich, 260, 300 Teilnehmer so. Und dann haben wir noch ein Online-Programm jeden Tag. Also ich sitze 365 Tage pro Jahr, morgens um 6 sitze ich hier so hinterm Schirm und leite Meditation an. Und im Anschluss sprechen wir dann. Also wer möchte. Und manch einer lockt nur ein, um dann eine Frage zu stellen, wenn jemand eine Frage hat. Manch einer hört die Meditation später irgendwann in eigener Zeit online. Das sind kleinere Gruppen. Und wir haben Anmeldungen genug, um auch größere Gruppen zu machen. Und ich habe auch damit experimentiert und festgestellt, dass dann habe ich die Einzelgespräche nicht mehr selber mit Menschen. Das führt dazu, dass ich weniger Kontakt habe mit die Teilnehmer, dass die Teilnehmer weniger Kontakt mit mir haben. Und es führt dazu, dass da auf einmal viel mehr Organisation nötig ist. Und das geht auf Kosten von der Qualität.
Ja, und Qualität, Adrian, das haben wir eben im Vorgespräch auch schon miteinander besprochen, ist wichtig, ne? Und gehört auch zu dir, oder? Qualität zu bieten. Das macht dich auch aus, habe ich so den Eindruck gewonnen auch.
Ja, ich habe die 16 Jahre, dass ich jetzt unterrichte, bei jeder Möglichkeit, mich zu entscheiden zwischen Qualität und Quantität, mich für Qualität entschieden. Und wir sind damit in das Bereich Vipassana, es gibt kein vergleichbares Angebot. Also der größte Anbieter, wir sind die zweitgrößte Anbieter in Deutschland und der größte Anbieter bietet Vipassana Retreats kostenlos an. Und du kannst am Ende spenden, aber wenn du nichts spendest, darfst du zurückkommen. Wenn du ein paar Mal da warst, ohne zu zahlen, dann fragen die dir irgendwann, hey, kommst du auch mal 10 Tagen helfen? Ja? Aber die Gedanke ist, das Dharma darf nichts kosten. Und die meisten anderen Angebote, die versuchen entweder so niedrig wie möglich zu bleiben mit den Kosten, weil sie das Gefühl haben, es darf eigentlich nicht kosten, aber ohne Geld können wir es nicht organisieren. Und dann ist an unserer Seite ist die Eingang, nein, Arbeit muss bezahlt werden. Mhm. Und Arbeit muss auch versteuert werden, alle Arbeit. Mhm. Also wir haben kein ehrenamtliche Mithelfer und damit also auch keine verzwickte Beziehungen mit Menschen, die uns am Helfen sind. Und wir fahren einfach ein ordentliches Auto und haben eine ordentliche Wohnung und tragen frische Kleider und gehen in der Oper, wenn wir gerne möchten, und fliegen irgendwo hin, wenn wir gerne möchten. Und da sind wir alleine.
Ja. Andrea, du öffnest mir einen Raum, um dir jetzt zum Ende unseres Gesprächs ein paar kurze Fragen und Antworten noch zu stellen. Aber ich möchte auf jeden Fall schon mal erwähnen, ich soll ja Link alterart platzen in de Show Notes. Mich wirst du auf jeden Fall sehen. Es ist einer meiner, auf meiner Bucketliste. Ich denke, nächstes Jahr werde ich mich auf jeden Fall frühzeitig anmelden, um hoffentlich in einer deiner Gruppen dann reinzukommen. Und für alle, die es auch interessiert, schaut euch die Webseite von Adrian an, hört euch den Podcast, der bis jetzt aufgenommen wurde, momentan eine kleine Pause, guckt euch den Adrian auf seinen Social-Media-Kanälen an unter Vipassana jetzt nehmt mit ihm Kontakt gerne auf. Ich schaue nun in der Tat ein paar Fragen, ich würde stellen, die ihr nicht so mooi alle welche benoemd hebt, aber ich fange mal an. Kaufmann oder Diplomat?
Hoffnungslos überfordert. Keins von beide. Keins von beide. Ja.
Wat zou je antwoord zijn? Dus in plaats daarvan?
Kaufmann dan. Also wenn ich wählen müsste, dan Kaufmann, aber das ist völlig daneben. Es ist viel mehr Forscher oder Freund auf dem Weg, und dann wähle ich Freund auf dem Weg.
Schön gesagt. Super. Ja. Es muss auch nicht immer entweder oder sein. Es kann auch lecker anders sein. Dankeschön, Adrian. Trotzdem bleibe ich kurz noch dabei. Du sprachst gerade vom Auto, dann sage ich also Auto oder Fahrrad.
Oh, lieber Fahrrad, aber das richtige Antwort ist Auto.
Käse oder Wurst? Ich weiß nicht.
Käse. Mit Wurst habe ich nichts.
Ist das was, Entschuldigung, da muss ich doch mal ganz kurz einhaken, weil ich kann mir vorstellen, in so einer Gedankenhygiene-Welt auch, ne, so ein bisschen, hat das auch was mit Essen zu tun? Also ist da auch ein Essenskonzept dahinter oder etwas, worauf man achtet, um auch diese Hygiene, sage ich jetzt mal, von innen und außen vielleicht zu haben?
Na, der Buddha hat sein Essen erbettelt. Also buddhistisch ist einfach eten wat botschaft, einfach essen, was dir angeboten wird. Aber wenn du aufwachst in Körperbewusstsein, dann wirst du merken, dass dir ganz viel irgendwann nicht mehr schmeckt. Und diese ganze industrielle Ernährung, dieses Industriefutter, was wir essen, das ist kein Nahrung. Und wenn du bewusst wirst, also das ist ein Ding, was passiert, wenn du länger meditierst, so Einsichtsmeditation meditierst, ist, dir vergeht den Spaß. Also du kriegst die Süßigkeiten und die industriellen Produkte, du kriegst es irgendwann einfach nicht mehr runtergewürgt. Mhm. Und das ist kein Spaß, weil du lebst in einer Gesellschaft, wo das überall da ist und wo an vielen Orten es verdammt schwierig ist, was anderes zu bekommen. Mhm.
Ja, ich versuche auf mein Essen zu achten, aber manchmal denke ich auch, ich entziehe mir irgendwie Freude, obwohl es auf die lange Sicht natürlich eine Freude eigentlich eher ist. Ne? Aber wenn du das gerade so sagst, wie ist denn das mit dem Alkohol? Also ich frage normalerweise Bier oder Wein, aber ist das überhaupt etwas, was man auch in der Welt dann zu sich nehmen darf oder lieber nicht?
Ich schweige eigentlich immer über Alkohol, weil Menschen, die gerne trinken, die fühlen sich angegriffen, wenn man da was sagt. Mhm. Also ist es besser, um zu schweigen. Es gibt so einen lustigen Witz über Veganer. Von wie erkennt man einen Veganer? Das sagt er dir. Ja, also die sind ja, die vielen sind so sehr nach außen am Wirken, und das führt zu einer allergischen Reaktion. Mhm. Und diese Reaktion rufe ich nicht gerne auf mit irgendwelchen Aussagen über Alkohol.
Okay, ich würde bei dir doch den Diplomaten auch vermuten, Adrian.
Genau, da kommt jetzt noch der Kaufmann.
Jetzt kommt er. Zum Abschluss möchte ich dir eine andere Frage stellen, weil ich glaube, ich kann mich nicht auf das weltliche Niveau einlassen, dich über deutschen oder niederländischen Fußball zu fragen, aber ich würde eine andere Frage dir stellen wollen. Ich habe was gelesen auf deinen sozialen Netzwerken über die Liebe und den Buddhismus und dass das irgendwie so anders, auch lecker anders zu verstehen ist. Kannst du da vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch was zu sagen?
Ich denke, dass du gelesen hast, dass Liebe Begriff, was wir haben, von "Ooh, baby, baby, I love you", ne, das, oder "If I can't get you, I don't want nobody, baby", diese Liebe, ja, das würde man im Buddhistischen, erstmal gibt es dafür kein Wort, für diese Geist, für diese Zustand, das würde man im Buddhismus eine Mischung aus Gier und Verblendung nennen. Ja, da ist ein Gier irgendwo hin und eine Verblendung von, du siehst, die wirklich, es ist kein Baby, was will ein erwachsener Mann mit einem Baby? Und if I can't get you, I don't want no baby, das ist ungefähr der Zeit, um zur Polizei zu gehen und einen Stalker zu melden. Ja?
Okay.
Und so ist es mit unserem Liebesbegriff. Und viele buddhistische Texten werden übersetzt, so dass das Wort Liebe benutzt wird. Aber was dann übersetzt wird, ist Maitri oder Mitra, und das bedeutet Freund. Und wenn du das zurückbringst zu einer Beziehung, dann geht es nicht um dieses Begehren und diese Vorstellung von mein Partner macht mich komplett, sondern es geht vielmehr um wir sind Freunde auf dem Weg. Und da ist direkt das, was man hofft zu erlangen in einer Beziehung, ist direkt am Anfang da. Wir sind Freunde auf dem Weg. Und es sind eigenständige Personen und jeder ruht in sich selbst und wir sind als Freunde auf diesem Weg. Hast du sowas gelesen?
Ja, ich habe in der Tat gelesen, dass es eben lecker anders ist, ne? Und ich fand das spannend, weil auch da, ne, du hast über Sprache gesprochen am Anfang, ne? Sprache kann eben sehr Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, von welcher Kultur oder von welchen Gedanken man auskommt. Und ob es jetzt das Deutsch-Niederländische ist oder im Religiösen vielleicht der Buddhismus versus anderen ne, Religion, na, alles ist eben eine Sprache und eben auch ein bisschen lecker anders, was man vielleicht darunter verstehen kann. Und darum ist die Kommunikation so wichtig mit uns selbst und mit anderen, dass wir uns eben darüber auch austauschen und miteinander darüber sprechen, was verstehen wir denn eigentlich, ne, unter das, was wir da gerade sagen.
Ich finde lecker anders ein herrlichen Fund für ein Podcast für Menschen, die sowohl Niederländisch als Deutsch sprechen. Ja.
Dankeschön, Adrian. Das freut mich total. Es freut mich sehr, dass unser gemeinsamer Freund Alexander Freise uns miteinander in Verbindung gebracht hat zu diesem schönen Gespräch hier. Über Freunde gesprochen. Ja, demnächst werden 2x11 Freunde aufeinandertreffen oder auch nicht. Auf jeden Fall bei der EM. Ich muss jetzt doch fragen, ne, kann dieses weltliche Thema, und du hast am Anfang über Sport gesprochen, ne, und dass Meditation ja auch eigentlich wie ein Überbegriff wie Sport ist, aber kann dich so ein Thema packen?
Nee, überhaupt nicht.
Also nee, habe ich mir gedacht.
Überhaupt nicht. Ich könnte nicht einen Spieler in eine von beiden Teams benennen. Und ich höre jetzt zum ersten Mal, dass bald wieder ein Turnier ist, was irgendwie wichtig ist. Für mich ist, ich habe in 1994 diese Finale zwischen Deutschland und die Niederländer gesehen. Und das hat mich, ich habe mich da so fürchterlich aufgeregt. Und habe mich da eigentlich vorgenommen, ich lasse das. Ich mache nichts mehr damit. Und habe dann irgendwann, da war ich in einem Kloster und da war ein Endspiel zwischen Italien und Frankreich. Und das würde am Ende richtig rau mit Spucken und Hauen oder wer weiß was alles. Und ich habe da, das war in Deutschland in einem Kloster und da war eine italienische Gruppe war da und mit die Italiener habe ich das gesehen. Und ich fand es so ein grausame Erfahrung, da zusammen, um durch diese Wahnsinn geführt zu werden. Das war dann der nächste Moment, da habe ich gedacht, das war ein Fußball, hallo, geht's noch? Aber ich gönne es jeder. Und ich finde es auch lustig, wenn Menschen Spaß daran haben. Und ich war noch nie in so ein großes Stadion, aber wenn jemand mir sagen würde, Adrian, komm mit, lass uns nach Bayern München gegen Schalke schauen oder so, dann würde ich mitgehen. Ja, aber nicht also, fürs Fußball.
Okay, Adrian, ein Aufruf von degene die naar ons luisteren, als je zin hebt in een gesprek met Adrian, om hem ook weer een lekker ander perspectief te laten zien. Nou, dan wissen wir, was wir tun sollen. Adrian, ich freue mich wahnsinnig, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Kilometertechnisch gesprochen, ich freue mich auf die Zeit im nächsten Jahr bei dir, ich werde mich noch melden. Dankeschön für das lecker anders Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und danke dir, die uns zugehört haben. Ich hoffe, dass ihr dann nicht so viel Plaisir erlebt habt als ich. Und ich sage bis hoffentlich ganz bald. Hartliche Grüßchen.
Dui. Das war's. Tschüss.
En tot gauw.
Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.